Die Gnade Gottes und der Friede Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Amen.
Lasst uns in der Stille um den Segen für die Predigt beten. Liebe Gemeinde, nichts ist für die Ewigkeit, sagt der Volksmund. Ich habe euch schon sehr früh an einem Beispiel gelernt. Ich kam nie an einer Eisdiele vorbei. Das ist heute noch so. Drei Kugeln mussten es schon sein. Aber auch das Eis ist ja nicht für die Ewigkeit. Man genießt es. Und doch weiß man, spätestens bei der dritten Kugel ist der Genuss des Eises bald vorbei. Weil es nicht dauerhaft ist, nicht für die Ewigkeit gedacht. Paulus ist, um im Bild zu sprechen, an der dritten Kugel angekommen. Sein Leben wird vielleicht nicht mehr lange andauern. Und wir wollen mal hören, was er da für Worte an seinen Schüler Timotheus weitergibt. Er schreibt im 2. Timotheusbrief im 1. Kapitel: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Der Herr segne an uns dies sein Wort.
Amen.
Ja, Paulus ist gefangen. Sein Glaube, sein mutiges Bekenntnis zu Jesus Christus hat ihn in diese Situation gebracht. Er merkt, das kann jetzt ganz schnell zu Ende gehen. Er hat sich mit dem Staat, dem römischen Staat, angelegt. Er weiß, es geht aufs Ende zu. Und trotzdem schreibt er solche mutmachenden Worte an seinen Schüler Timotheus. Und er hofft, dass er ihn noch einmal sehen wird. Und Timotheus scheint diese Ermutigung auch zu brauchen. Er ist verzagt, denn in der Gemeinde in Ephesus, wo er Gemeindeleiter ist, da gibt es viele Probleme. Und ich bin überzeugt, auch wir brauchen eine solche Ermutigung. Die brauchen wir für unseren Glauben, die brauchen wir für unser Christsein hier in dieser Welt. Denn wenn wir unseren Glauben leben, dann hat das Konsequenzen. Wenn wir Jesus als Retter dieser Welt bezeugen, wenn wir missionarisch sind, wenn wir Dinge vielleicht nicht mitmachen, die wir mit unserem Glauben nicht vereinbaren können, dann machen wir uns angreifbar. Wenn wir zu unserem Glauben stehen, dann schwimmen wir nicht selten gegen den Strom, gegen den Mainstream, im Hauptstrom der Gesellschaft. Und das ist nicht bequem. Das kann zu Konflikten führen. Das war aber schon immer so. Wer zur Zeit des Apostel Paulus beispielsweise Jesus Christus als Herrn und Heiland bekannt hat, der bekam es ganz schnell mit dem römischen Staat zu tun. Denn da war der Kaiser Gott gleich. Und wer sich geweigert hat, diesen Gott anzubeten, der wurde als Staatsfeind betrachtet. Und für die Christen damals war es unmöglich, das zu tun. Sie haben gewusst, dass sie nur einen Herrn haben, Jesus Christus. Und wer im späten Mittelalter bezeugt hat, der Mensch wird allein durch sein Vertrauen auf Jesus gerecht, also richtig vor Gott, der hat auch Anfeindungen erfahren müssen. Nicht selten konnte es sogar passieren, dass er auf den Scheiterhaufen gelandet ist. Weil der kirchliche Mainstream, der Großteil der Kirche der damaligen Zeit ein völlig verzerrtes Bild von der biblischen Botschaft hat. Oder wer in der DDR nicht in die FDJ eintrat, wer nicht an der Jugendreihe teilnahm, dem konnte es passieren, dass er viele Benachteiligungen einstecken musste. Vielleicht ist es manchen so ergangen, ich weiß, wovon ich rede. Und wer an unseren Tagen am Marsch für das Leben teilnimmt, übrigens, der ist am kommenden Samstag in Berlin schon zum 20. Mal, und sich dort gegen Abtreibung und Euthanasie ausspricht, der bekommt oft ganz schönen Gegenwind. Oder wer öffentlich die Ehe und Familie als göttliche Stiftung verteidigt oder bekennt, dass es für ihn nur zwei Geschlechter gibt, Mann und Frau, der wird nicht selten lächerlich gemacht oder er bekommt Sprechverbot, wie es heute an manchen Universitäten üblich ist. Oder ich denke an die koreanische Besitzerin eines Imbisses in Berlin, die als Tapete im Gastraum verschiedene Bibelsprüche angebracht hatte und darunter auch eine Bibelstelle, die sich kritisch mit dem Thema Homosexualität ausgesprochen hat. Und das führte zu einer polizeilichen Durchsuchung ihres Imbisses, weil man sie angezeigt hat, sie würde dort Hasskommentare verbreiten, obwohl es nur ein Bibelspruch war. Ja, ihr Lieben, für den Glauben einstehen, das erfordert Mut. So war das damals und so ist das heute wieder. Zeuge für Jesus zu sein, für den Jesus Christus, wie ihn uns die Bibel bezeugt, das ist nicht immer bequem. Das kann oft auch in eine Außenseiterrolle führen. Wer den Weg mit Jesus geht, der muss mit Gegenwind rechnen. Aber er darf auch damit rechnen, dass der auferstandene Herr bei ihm ist und ihn nicht allein lässt. Ja, es ist schon so, wer Gott folgt, der riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Aber auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz. Gott bringt euch an sein gutes Ziel, so bekennen es Theo Lehmann und Jörg Swoboda. Und da sind wir wieder bei Paulus angekommen. Er macht Timotheus Mut, unerschrocken zu sein. Er will den Timotheus motivieren, so wie ein Coach, so wie ein Trainer. Er will ihn anleiten. Steh für deinen Glauben ein. Gott hat uns doch aus Gnade gerettet. Luther übersetzt, er hat uns selig gemacht. Er hat uns von Schuld befreit, vom ewigen Tod gerettet. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Willst du das alles aufgeben? Paulus weiß, auch wenn er jetzt dabei ist, die dritte Eiskugel seines Lebens wegzuschlecken, er weiß trotzdem, Jesus wird ihm ein Leben schenken, das von einer höheren Qualität ist als dieses irdische Leben. Und diese Gewissheit will er dem Timotheus und uns weitergeben, will er uns ins Stammbuch schreiben. Mit dieser Gewissheit will er uns Mut machen. Die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. So heißt es weiter bei den beiden vorhin zitierten Liedermachern. Um standhaft zu bleiben, lieb, hat Gott uns seinen Geist gegeben, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Nicht den Geist der Furcht. Dieser Geist vertreibt die Furcht. Und er treibt uns an, dass wir uns wirklich mutig zu Jesus Christus bekennen. Dass wir zu unserem Glauben stehen können. Auch wenn wir vielleicht von manchen dafür belächelt werden. Der Geist der Kraft ist es, der uns trotz mancher Enttäuschungen doch nicht verzagen lässt. Ihr Lieben, wir haben keinen Grund, uns für unseren Glauben zu schämen. Und Paulus schreibt damals an die Gemeinde in der Welthauptstadt Rom: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, die rettet alle, die daran glauben. Er schämt sich auch der Ketten nicht, die er wegen des Zeugnisses für Jesus trägt. Und so ermutigt er den Timotheus: Sei du auch ein Zeuge für das Evangelium. Schäm dich nicht für deinen Herrn. Schäm dich nicht für das rettende Evangelium. Paulus war doch ein Vorbild. Ja, ihr Lieben, Vorbilder im Glauben, die können uns dabei eine große Hilfe sein. Ich sagte ja vorhin schon, Paulus sitzt im Gefängnis. Er redet also nicht wie ein Blinder von der Farbe. Solche Vorbilder, wo Leute trotz schwerem Erleben dranbleiben im Glauben, die können einen ungeheuren Mut machen, ungemeinen Mut machen. Denken wir zum Beispiel auch an Dietrich Bonhoeffer oder Paul Schneider. Christen, die noch in den letzten Momenten vor ihrem Tod an Jesus festgehalten haben. Und Dietrich Bonhoeffer hat in dieser Situation ja die bekannten Worte geschrieben: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Und er saß nicht irgendwo und schaute dem schönen Sonnenuntergang zu, als er das schrieb, sondern er saß im Zuchthaus. Oder Paul Schneider, er wurde gefoltert und rief auf den Gefängnishof hinaus: Jesus ist auferstanden. Und das hat so vielen Mut gemacht damals. Und dann wurde er niedergeknüppelt. Ihr Lieben, das sind Vorbilder. Vorbilder, die uns zeigen, der Glaube trägt. Gerade in schweren Zeiten. Aber es müssen nicht immer Christen im Gefängnis sein. Es können auch Christen aus der Gemeinde sein, die mir Vorbild sind. Die es vielleicht auch nicht leicht haben, aber trotzdem Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen. Oder Christen, die unerschrocken von ihrem Glauben reden. Paulus sagt zu Timotheus: Schäm dich nicht des Zeugnisses für unseren Herrn sondern leide mit mir für das Evangelium. Das heißt, du bist doch nicht allein. Christus ist da und wir leiden gemeinsam. Ihr Lieben, es macht Mut, wenn wir ein Vorbild haben. Haben wir ein Vorbild im Glauben? Für mich gibt es viele. Ich denke an meinen alten Seelsorger, der mittlerweile verstorben ist, und so manche andere Leute, die mir Vorbild waren und die mir auch immer wieder Mut gemacht haben. Wer ist für Sie Vorbild? Ist es ein ehemaliger Pfarrer aus der Gemeinde, ehemaliger Seelsorger oder irgendein Jugendleiter oder ein Freund, der uns geholfen hat, zu Jesus zu finden, der uns geholfen hat, aus einer Glaubenskrise herauszukommen? Oder ist es gar jemand aus der Familie, der uns den Glauben nahegebracht hat? Vielleicht die Oma, die immer für uns gebetet hat. Aber was wären wir ohne unsere Omas? Überlegen wir mal, wer kann für mich ein Vorbild im Glauben sein? Oder wer ist für mich ein Vorbild im Glauben? Überlegen wir mal kurz. Leben, vergesst diese Vorbilder nicht. Denkt dran, aus welcher Kraft haben sie gelebt. Wie sind sie mit Schwierigkeiten umgegangen? Was war ihnen wichtig? Wie haben sie den Glauben an Jesus ausgestrahlt? Wie haben sie ihn weitergegeben? Wir können uns auch in der Gemeinde gegenseitig Vorbild sein, gegenseitig Mut machen, wirklich Jesus zu vertrauen in allen Situationen, die das Leben uns bietet. Füreinander beten, uns gegenseitig zeigen, dass wir nicht aufgeben müssen, dass wir nicht allein sind mit unseren Problemen und Nöten. So können wir uns gegenseitig helfen. Und das gibt auch immer wieder neuen Glaubensmut. Aber auch die Auferstehung von Jesus gibt Glaubensmut. Manchmal ist das Leben so hart, dass man denkt, am liebsten möchte ich nicht mehr leben. Weiß nicht, ob Sie das kennen. Im letzten Teil unseres Predigtextes spricht Paulus von der Auferstehung. Wie kommt er auf einmal auf die Auferstehung? Die Auferstehung zeigt, für Gott ist nichts unmöglich. Sogar der Tod ist für ihn keine Grenze. Wir sagen, jetzt ist alles zu spät. Es kann keiner mehr helfen. Selbst die besten Ärzte können einen Toten nicht wieder lebendig machen. Aber Gott kann das. Er hat Jesus vom Tod wieder ins Leben gerufen. Und Jesus selber hat Tote auferweckt. Und er verspricht seinen Leuten, dass sie einmal neu leben werden. In einem unvergänglichen Leben, wie es ja heißt. In der Herrlichkeit des Vaters. Ja, der Auferstandene, er ist auch stärker als der Tod. Wenn er Tote lebendig machen kann, dann kann er auch geistlich Tote lebendig machen. Der Paulus ist ja das beste Beispiel dafür. Aber das ist ein anderes Thema. Wichtig ist, dass wir einfach wissen und verinnerlichen, die Vergänglichkeit ist nicht das Letzte. Wir gehen auf Jesus Christus zu. Wenn wir die dritte Eiskugel aufgeschleckt haben, dann dürfen wir wissen, einer wartet auf uns mit einem viel besseren, unvorstellbaren Eis, nämlich mit seiner Herrlichkeit. Alles geht zu Ende, nur Jesus bleibt. Der den Tod besiegt hat, der jetzt unter uns gegenwärtig ist, und der wird auch noch da sein, wenn all die Mächte, die gegen Jesus und seine Gemeinde ankämpften, schon lang nicht mehr da sind, dann ist er noch da. Deshalb, ihr Lieben, lasst uns immer wieder aufsehen auf Jesus, den Beginner und den Vollender.